Naja, vor allem, was mir in letzter Zeit ständig passiert, ich verschreibe mich einfach dauernd. Also ich weiß nicht, ob das an meinem Display liegt, aber ich treffe einfach die Buchstaben nicht mehr.
Du triffst die Buchstaben nicht mehr auf dieser Tastatur?
Auf der Tastatur vom iPhone. Sonst schon.
Ach so, ja. Ja, das geht mir eigentlich so, seit ich das Ding habe. Ich glaube, es ist halt für Menschen mit sehr kleinen Fingern gemacht.
Japaner.
Zum vielleicht. Beispiel Asiaten.
Französinnen vielleicht auch.
Ja, genau. Aber nicht für durchschnittlich gewachsene Menschen. Ich meine, die werden ja auch viel in Nordamerika verkauft, wobei ich glaube, die meisten iPhones gibt es in China inzwischen schon. Kann das sein?
Haben die nicht ihre eigenen Brands?
Ja.
Irgendwas, was keiner kennt hier.
Doch, die haben, das ist ganz interessant, die haben eigene iPhones, also die haben eigene Smartphones rausgebracht, so eine Art Billig-Smartphone. Und die haben sie, in China will die natürlich nur der haben, der sich überhaupt nichts anderes leisten kann. Also wer kann, leistet sich natürlich ein iPhone, was in China auch 1 bis 2 Monatsgehälter kostet. Aber ist halt ein Statussymbol, hat man. Mhm. Und was die Chinesen machen mit ihren Smartphones, sie verkaufen sie nach Kenia. Und dort.
Ach, Kenia? Achso, ja. Okay.
Auf den kenianischen Markt.
Auf den kenianischen Markt.
Ja, genau. Und dort hat das dieses neue Billig-iPhone, was relativ günstig angeboten wurde, nämlich für $30 etwa. Ich weiß nicht, ob Euro oder Dollar. In der Größenordnung inklusive schon mal so ein bisschen Guthaben zum Telefonieren und Simsen und so, hat dazu zu einer Revolution geführt, weil das auch, $30 sind auch in Kenia ein Monatsgehalt, aber eben nicht 20 Monatsgehälter. Insofern wurde das da plötzlich erschwinglich für viele Leute.
Ja,
und das scheint wohl zu sein, die scheinen da Millionen verkauft zu haben von. Und das hat dazu geführt, dass man in Kenia diese Zeit des Festnetz oder auch des Computer zu Hause völlig übersprungen hat.
Ja.
Und die sind alle in der Smartphone-Ära.
Jetzt hat ja auch alles nicht wirklich funktioniert. Also ich kenne das jetzt nicht aus Kenia. Es wundert mich jetzt auch gerade, dass du sagst, die verkaufen in Kenia.
Warum?
Ich hätte jetzt erwartet, dass sie Nigeria oder sowas ansteuern. Also ein Markt, der ohnehin schon so ein bisschen.
Ich glaube, der nigerianische Markt ist abgeschöpft schon.
Der ist schon
abgeschöpft. Ja, die sind schon weiter.
Sein, ja. Das kann sein.
Das ist so, ja. Das sind so die vorderen Länder in Afrika. Mhm. Ich glaube, Kenia kommt so in zweiter Reihe. Mhm. Die boomen aber da ziemlich jetzt. Und was ich sehr interessant fand, dass dieser Anbieter hatte so einen Service, weil ja meistens diese Smartphones natürlich leer sind, diese Millionen, die sie da verkauft haben, hat so einen Service, du kannst umsonst eine SMS verschicken mit einem vorgeprägten Text und da steht drin, ruf mich bitte an. Was ist ja, das kostet dich nichts. Das ist natürlich eine klasse Geschäftsidee für dieses Smartphone, für den Anbieter, weil dann ja telefoniert wird.
Genau.
Ja, also jemand, der dann noch Guthaben hat, ruft dann an.
Genau, warum schickt der andere dann nicht eine SMS zurück? Ruft du mich doch an?
Das macht er dann zum Teil auch. Mhm. Wenn er selber leer ist, kann er auch nur diese SMS schicken, ruf mich bitte an.
Ja.
Und das Interessante ist, dass sich daraus eben eine Sprache entwickelt hat.
Ach was?
Ja, genau. Zweimal heißt ja, dreimal heißt nein. Und dann gibt es auch 4-mal mit Pause und dann noch 2-mal und so. Es gibt also einen Code.
Also so ein bisschen wie Morsen im Prinzip.
Wie Morsen, so ähnlich.
Ach, das wird voll.
Einfache Sachen. Wie ich schon sagte oder mitbringen
bis später,
oder so.
Oder
bis später oder sowas, ja. Oder 2-mal ist heute, 3-mal ist morgen, so eine Art von Code. Ich kann es nicht genau wiedergeben. Ich weiß nur, dass es diesen Code gibt und das finde ich schon eigentlich eine faszinierende Entwicklung.
Das ist absolut faszinierend.
Ja.
Weil damals, als die Handys aufkamen, da waren ja auch die Anbieter total verblüfft, dass die Leute damit nicht etwa telefonieren, sondern halt SMSen.
Genau.
Damit hat ja auch keiner wirklich gerechnet, dass das so boomt.
Das war nur so ein Service, den man hatte. Oh, Philipp chattet mit uns. Er hat den Raum betreten, bisher hat er nichts gesagt.
Okay. Sag mal, soll ich das Fenster zumachen?
Meinetwegen kannst du auflassen.
Ja. Hm? Also ich habe so ein Flugzeug, also ich höre die Flugzeuge, ich weiß nicht, ob das irgendjemand stört.
Ja, wir sind in Pankow.
Es gibt
Flugzeuge.
Genau. Es gibt Flugzeuge. Immer noch, natürlich.
So, Philipp hört uns, dann kann uns auch die Welt hören. Das ist schon mal gut.
Das ist ja nicht unbedingt, das muss nicht so sein, ne? Dass wenn Philipp uns hört, dass uns auch die Welt hören.
Doch, weil ich glaube, er hört uns über den üblichen Kanal. Ja. So, wir wollen heute wieder über 4 Bücher sprechen.
Mhm.
3 davon haben wir auch gelesen.
Mhm.
Genau. Fangen wir doch mal an mit diesem
ersten,
was wir beide gelesen haben. Mhm. Jan-Willem van de Wetering, Der leere Spiegel, Erfahrungen in einem japanischen Zen-Kloster. Soll ich mal kurz erzählen, worum es geht?
Ja, mach doch mal.
Also Jan-Willem de Wetering ist ein niederländischer Schriftsteller, der etwa 80 wäre, wenn er noch leben würde, der zu den ersten Hippies eigentlich gehört hat. Was auch damit zu tun hatte, dass er eine Erbschaft hatte. Er konnte also in den 50er, späten 50er Jahren, er konnte in den späten 50er Jahren schon durch die Welt reisen und war so ein bisschen hippie-mäßig eben
also
auch.
Also Proto-Hippie.
Kann man wahrscheinlich als Proto-Hippie bezeichnen. Beat-Generation geprägt, ja. Jazz war wichtig so und so weiter. Kerouac. Genau.
Okay, also das war so die Generation.
Ja, genau. Mhm. Das ging aber damals offensichtlich nur, wenn man das Geld hatte. Also Geld ist eigentlich, spielt da keine Rolle. Er geht nach Japan, um 3 Jahre in einem Zen-Kloster zu verbringen. Das ist die übliche Zeit in einem Zen-Kloster in Japan, wenn man dort Mönch ist.
Das ist eine lange Zeit.
Naja, das kommt drauf an. Das kommt ein bisschen auf den Standpunkt an. Die japanischen Klöster akzeptieren eigentlich niemanden, der länger bleiben will.
Ja.
Es sei denn, sie müssen ihn dann irgendwann nehmen oder er wird Klostervorsteher oder Meister oder sowas oder jemand ist ganz besonders schlecht, das gibt's auch. Ne?
Ja, ja.
Das ist ein anderes Prinzip als bei uns. Man lebt den Buddhismus eben im Leben und diese Klosterzeit soll begrenzt sein auf diese 3-jährige Mönchszeit. Und natürlich kann man immer wieder einmal jährlich so eine Art Retreat, würden wir das heute nennen, machen in diesen Zen-Kloster. Mhm. Das machen auch ganz normale Bäcker, Handwerker und so, von denen da die Rede ist, aber eben auch diese ehemaligen Mönche, die dann wieder zurückgehen ins zivile Leben. Das will er auch machen. Er geht nach Kyoto, das ist eine Stadt in Japan, die, das war ja damals Nachkriegszeit, die Besonderheit hatte, dass sie aus mehreren tausend Tempeln und Klöstern besteht.
Die Kyoto ist bekannt dafür.
Ist bekannt dafür bis heute.
Sehr, sehr viele
Klöster. Auch deswegen, weil die Amerikaner die Stadt geschont haben.
Ah, ja, ich habe mich das neulich, hatte ich auch schon mal überlegt, da war ein Bericht über Hiroshima im Fernsehen. Mhm. Und ich hatte auch überlegt, wie war das eigentlich mit der Zerstörung in Japan? Wie viel Prozent, also ist das vergleichbar mit Deutschland? Wurde da flächendeckend bombardiert? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung.
Gute Frage. Sehr gute Frage. Nächste also Frage. Ich glaube, von Hiroshima und Nagasaki kann man sagen, dass das also flächendeckend bombardiert wurde mit jeweils einer Bombe. Bei den anderen, ja, ich vermute mal ähnlich wie in England, nicht das ganze Land, aber eben dann doch bestimmte Zentren.
Aber jetzt weiß ich, wo ich das gesehen habe. Das war genau diese Dreisat-Reihe, Erbe der Menschheit. Genau, das ist immer so 15 Minuten über ein Kulturdenkmal gut.
Genau.
Genau.
Das Buch beschreibt jetzt diesen Weg von diesem Jan-Willem van de Wetering in die Meditationspraxis hinein, so muss man es wohl nennen, in die Zen-Meditation. Auch in den Buddhismus hinein, ganz am Ende tritt er dem Buddhismus bei, was ich ein bisschen seltsam finde, weil man dem Buddhismus eigentlich nicht beitreten kann.
Er will beitreten.
Er will beitreten und es scheint so zu sein, dass die Mönche, die ihn auch ganz gut kennen, auch ihm zuliebe so eine Art Zeremonie wohlwollen machen würden, aber ihm dann am Ende sagen, machst du das etwa nur, weil du dazugehören willst oder überleg dir, warum es machen soll, dann verwirft er es wieder.
Genau.
Aber sie hätten es gemacht, das ist ja so typisch diese buddhistische Menschenfreundlichkeit, wenn du das unbedingt brauchst, dann bekommst du auch eine Urkunde, dass du Buddhist bist, es hilft nur nichts. Ja, es ist schon im nächsten Moment wieder nichts, nicht mehr wert,
ja,
als das, was die auf dem Papier steht.
Genau, wobei ich das Gefühl habe, dass natürlich diese Affirmation dazu dient, die Absurdität des Wunsches deutlich zu machen.
Genau.
Und das funktioniert ja auch.
Ja.
Also es ist schwer vorstellbar, dass jemand trotzdem drauf bestehen würde. Und wenn er drauf bestünde,
hat er nichts verstanden.
Hat er nichts verstanden, ne?
Genau, und dieses Buch zeigt eben eigentlich, finde ich, ziemlich eindrücklich nur die Schwierigkeiten, die er mit der Meditation hat oder eigentlich sogar nur mit der Meditation ist Haltung. Also er kommt gar nicht besonders weit in den 8 Monaten, scheint mir.
Ja, also ich fand das sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Nennen wir es jetzt mal ernüchternd, diese Erkenntnis, dass eigentlich keine greifbare Erkenntnis, kein greifbarer Fortschritt, überhaupt kein wirklicher Weg sichtbar wird. Ganz am Ende hat man das Gefühl, doch irgendwas, so ein Keim, so eine Saat geht dann vielleicht doch irgendwie auf, aber mehr ist es eigentlich nicht.
Genau, und das sagen ihm die Mönche auch von Anfang an. Es ist ja eigentlich schon besonders, dass er überhaupt akzeptiert wird in dem Kloster. Sie sagen ihm, er will ja den Sinn des Lebens finden oder den Weg zu Gott, wie man immer das nennen will. Und die Mönche sagen ihm entweder sowas, das schlag dir mal aus dem Kopf, oder auch sowas, das werden wir dir schon austreiben, solche Vorstellungen.
Ja. Genau, und es wird ja tatsächlich auch ganz physisch ausgetrieben. Also genau. Es ist von Schlägen die Rede. Und dass das Ganze sehr unbequem ist, das wissen wir ja schon länger. Also dass man sehr mit Sitzen und mit seinen Knien und wohin mit den Beinen und wie ne, beschäftigt das.
Ich habe mich gefragt, ob mir das helfen würde beim Meditieren, ein paar Schläge hin und wieder. Man muss immer sagen, also ich finde das ein bisschen grenzwertig mit den Schlägen, weil was ihn angeht, diesen Novizen, der ist ja sowas wie Mitte 20, Mitte, Ende 20, der ist natürlich zu jedem Zeitpunkt freiwillig in diesem Kloster und unterwirft sich den Regeln dort. Und dazu gehört eben, dass wenn man die Meditation nicht durchhält, dass man ein paar mit dem Stock kriegt.
Genau.
Das gilt aber nicht für diese jungen Novizen,
die von ihren Familien,
die eben nicht freiwillig da sind.
Genau. Ich weiß nicht, wie das in Japan ist, ob das ähnlich ist wie in Thailand, dass eigentlich jeder junge Mann nahegelegt bekommt oder dass Usus ist, dass man so im Alter von 17, 18 für ein Jahr in einen Tempel geht, um einfach das buddhistische Leben kennenzulernen, um vielleicht so ein Initiationsritus auch ins in der Erwachsenenwelt. Ist wahrscheinlich ähnlich.
Es ist in Japan noch mehr die Ausnahme als in Thailand. Ich glaube, in Thailand ist es quasi eine Sitte, das gehört ein bisschen dazu. Und man kann es in Japan, ist es auch empfohlen, aber es machen weniger Leute.
Ja, und ich hatte auch das Gefühl, in Thailand wird das nicht wird das nicht so streng gehandhabt. Mhm. Also auch die klösterliche Praxis schien mir sehr viel weltlicher zu sein als das, was da jetzt beschrieben wird. Das ist ja sehr, naja, wie alles in Japan, es kommt einem sehr streng vor, sehr asketisch, sehr, auch sehr patriarchalisch, spaßfrei, strukturiert. Also, dass man sich schon als Europäer schon auch einen kurzen Moment fragt, warum tut man sich das an?
Das reflektiert er ja auch selber, dass er ja eigentlich jemand ist, der von zu Hause weggegangen ist, weil er diese ganzen Konventionen nicht haben wollte. Er ist ja aus dem Holland der 50er Jahre, das ging da auch eng zu, glaube ich. Man war in Holland sehr stark auf seine Bevölkerungsgruppe konzentriert. Ich glaube, er ist Protestant aus Rotterdam und die haben auch unter strengen Regeln im Prinzip gelebt. Ne?
Also es ist nicht vorstellbar, dass er aus dem katholischen Teil, obwohl,
doch,
naja,
das
doch,
na,
es ist genauso vorstellbar.
Das wäre bei den Katholiken auch nicht anders. Die haben dann andere anders. Regeln.
Ja, ja.
Ist aber auch schwierig, das zu verlassen.
Ja.
Und er reflektiert das, dass es einfach auch ein Witz ist, dass er nun hier sitzt und eigentlich viel, viel härtere Regeln befolgen muss, die oft auch keinen Sinn machen und auch absichtlich keinen Sinn machen sollen.
Ja, genau. Also genau, wobei das ja auch so ein Klassiker ist, also bei dieser ganzen, natürlich auch bei dieser ganzen Hippie-Bewegung, dass es offenbar viel einfacher ist, die Strukturen, die Regeln einer Gesellschaft zu akzeptieren, die nicht von den Eltern sozusagen vorbelastet ist. Also dass es viel einfacher ist, halt sich diesem strengen Zen-Ritual zu unterwerfen, als jetzt einer wilhelminischen Erziehungspraxis, obwohl beides auf den ersten Blick mit ähnlichen Methoden arbeitet. Mhm. Also dieses ganz rigide, dieses auch physisch übergriffige im Prinzip. Nur, dass man sich für das eine halt entscheidet.
Ja.
Und so eine Art freien Willen auswippt und das andere wird einem so halt eben aufoktroyiert, qua Herkunft.
Würde dich das denn eigentlich anziehen, eine Zeit in einem buddhistischen Kloster in Asien zu verbringen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also mich hat das jetzt gerade sehr abgeschreckt oder es hat so eine Mischung aus Faszination und Abstoßung. Mich würde interessieren, was passiert, wenn man das macht.
Hm.
Also du warst ja schon mal in so einem Retreat.
Er wurde aber nicht geschlagen.
Das war ja auch in den USA. Hm. Tut man ja sowas nicht. Ich weiß nicht, vielleicht erzählst du mal, weil du hast das ja schon mal durchlaufen und du zumindest mal dich damit auseinandergesetzt.
Ja, also das Retreat, in dem ich war, führt sich im Prinzip zurück auf die japanische Zen-Schule. Also das gibt mehrere Mönche, die in den 50er Jahren von Japan nach USA gegangen sind. Eigentlich mit den amerikanischen Soldaten. Da gab es ja die Verbindung, Japan war ja von amerikanischen Soldaten besetzt. Das heißt, es gab dann viele Amerikaner, die dort in Japan den Buddhismus kennengelernt haben, amerikanische Besatzungssoldaten, die zurückgegangen sind und dann quasi Leute mitgenommen haben nach dem Motto, lehr doch da auch mal. Und der hat dieses Zen-Zentrum in San Francisco gegründet und aus dem speist sich auch dieses Retreat, in dem ich war. Es ist aber eigentlich eine andere Richtung. Vipassana ist eigentlich nicht Zen. Da geht es sehr stark Wie Vipassana hat noch ein sehr, ist
mit, das mit kommt sehr, aus Indien, oder?
Ne, es kommt ja eigentlich alles aus Indien. Ja. Das kommt aus Indien, das kommt ja. nochmal aus, eigentlich kommt es aus Amerika, aber es kommt, es hat indische Wurzeln oder beruft sich auf indische Wurzeln und dann geht es noch sehr stark um die Hinwendung in der Meditation. Die Frage ist ja, wenn man diese Lehre hergestellt hat, was macht man damit? Beim Zen würde man sagen, du machst gar nichts, sonst gibt es mit dem Stock. Also wie Vipassana würde man sagen, das ist, man nimmt das dann und wendet sich dem Lebendigen hin. Also eigentlich allen Wesen auf diesem Universum und tut, was man kann, um dieses Wellbeing, also diese Wohlfahrt, wenn man so will, aller Wesen in diesem Universum nach Möglichkeit zu erreichen. Das ist also eine sehr freundliche Art der Meditation. Man tut keine Gewalt an und vor allen Dingen auch sich selbst keine Gewalt an. Das ist eine, glaube ich, eine wichtige Sache, die uns, uns Europäern und auch den Amerikanern sehr entgegenkommt, weil wir es eben gerne sehr bequem haben. Es gibt dort auch, man muss dort nicht hart sitzen, man kann hart sitzen, man muss nicht hart sitzen und es gibt warme Duschen. In diesem Kloster hier in Japan durfte man sich nur alle 9 Tage baden, kalt baden und das auch nur in der Zeit, wo keine verschärften Retreats waren. In verschärften Retreats gar nicht mehr. Da, wo ich war, konnte man so oft baden, wie man wollte und es gab 3-mal am Tag ganz tolles vegetarisches Essen. Es war also alles wunderbar und ich habe mich selbst gefragt, ob es nicht doch ein bisschen härter besser wäre für die Meditationspraxis, ganz ehrlich.
Ja, es klingt ja auch so ein bisschen durch, als du eben gesagt hast, dass es ein bisschen zu, was hast du gesagt, zu gemütlich, zu.
Genau, man neigt dazu, dann wegzuträumen, anstatt sich zu konzentrieren.
Ja, offensichtlich ist ja die Askese die Grundvoraussetzung, zumindest für diese zen-buddhistische Praxis, also wirklich eine Entsagung, die interessanterweise, das kommt ja auch in einem Buch vor, als er mal mit einem katholischen Mönch, glaube ich, spricht. Der katholische Mönch irgendwann sagt, naja, das ist ja auch nicht so viel anders als bei uns. Also dieses wirklich klösterliche Leben in der Zelle, ohne Komfort, ohne alles, um auf das Wesentliche tatsächlich zurückzukommen. Und das ist natürlich umso schwieriger, wenn man immer noch Komfort hat.
Ja.
Also das widerspricht sich ja natürlich irgendwie fast.
Und eigentlich muss man sagen, dass das, was die Zen-Buddhisten machen, unbuddhistisch ist. Weil Buddha selbst, also dieser Siddhartha, der als Buddha bezeichnet wird, ist da selbst durchgegangen. Also der hat selbst versucht, durch Askese und durch Hungern und Schläge und alles Mögliche zur Erleuchtung zu kommen und hat es verworfen.
Ah, tatsächlich.
Ganz wichtig. Er hat es verworfen, ja. Der hat es verworfen und es geht durch Meditation. Und vor allem aber durch diesen achtfachen Pfad, also durch richtiges Handeln, richtiges Tun und so weiter. Das sind so ein paar Regeln und davon ist Meditation ist 1 von 8. Also das muss man immer wissen und deswegen denke ich, da würden Zen-Buddhisten aber auch gar nicht widersprechen. Zen-Buddhisten würden sowieso nie widersprechen, weil sie natürlich sagen, die würden dann einfach sagen, gut, wir sind auch gar keine Buddhisten. Also das würden Zen-Buddhisten sagen, das geht, es ist doch, ist ja klar, weil alles in der Lehre negiert wird, auch das. Also Buddhismus ist nur eigentlich ein Label und Buddha ist auch nur einer von vielen, die das irgendwie versucht haben. Also.
Aber findest du diese Zen-buddhistische Haltung, findest du die nachvollziehbar?
Ja, mich zieht es sehr an, muss ich sagen.
Tatsächlich?
Ja, ja. Ich finde es sehr nachvollziehbar, ja. Wobei ich wahrscheinlich mir natürlich auch Illusionen mache, weil ich letztendlich denke, bei dem Herstellen dieser kompletten Lehre erwarte ich mir natürlich das Paradies dafür als Belohnung. Das ist ja klar. Und das würde mir in einem Zen-Kloster auch ausgetrieben werden, weil da wirklich nämlich nichts mehr kommt. Man soll alles ablegen, was einem anhaftet. Ne? Und wofür das sein soll, das soll man eben auch ablegen.
Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, wir als Europäer erwarten natürlich trotzdem irgendetwas. Mhm. Also könntest du dich damit, naja, gut, das kann man natürlich im Vorfeld nicht beantworten, könntest du dich damit abfinden, dem Nichts zu begegnen? Das ist ja ein sehr erschreckender Gedanke, diese völlige Leere.
Ja, das erschreckt mich auch. Also das Buch heißt ja Der leere Spiegel und es spielt ein bisschen mit dieser Vorstellung, was eigentlich zu sehen ist, wenn man 2 Spiegel voreinander hält.
Ja.
Wenn ich selbst da stehe oder auch nur eine 1 mm große Kamera habe, werde ich die sehen, die sich spiegelt. Aber wenn sich nichts spiegelt, was sieht man eigentlich da? Die Vorstellung ist erstmal so ein bisschen banal, aber wenn man das sich da reinversetzt, ist sie ganz schön beängstigend eigentlich.
Ja, ich finde es sehr beängstigend. Ja, also ich glaube, das ist auch das, was mich abstößt, dass man natürlich, oder was heißt abstößt, was mich wirklich erschreckt, dass man ja auf so eine ganz existenzielle ja, wieder diese Geworfenheit zurückfällt ja. und da natürlich mit dem konfrontiert wird, was unter einem so drunter liegt.
Mhm. Ja, die Wirklichkeit ist nicht für jedermann gemacht, das ist so. Und das, ja. Also das würde ich daraus ziehen, dass man ist eben doch der Versuch, sich mit der Wirklichkeit zu befassen, so wie sie ist und nicht so, wie wir sie uns vorstellen.
So wie wir sie uns schönreden, ja.
Genau. Ja, ja. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Buch war, dass man diesen Alltag auch in dem Kloster kennengelernt hat. Und ich habe auch verstanden, dass Zen ist radikal, aber der Radikalste in diesem Buch ist er selber, ist der Autor selber, der die Regeln nochmal besonders scharf für sich auslegt und auch Missverständnisse nicht aufklärt. Also es gibt eine Situation, wo es einen besonders harten Retreat gibt, das heißt meditieren von 2 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts und eigentlich noch ein bisschen länger. Und die Mönche ihm vorher sagen, naja, er ist noch nicht so ganz dabei, also wenn er es nicht durchhält, kein Problem, er soll das nur das für die Zeit des Retreats das Kloster verlassen und draußen in ein Hotel gehen. Und er versteht das Japanische nicht richtig und versteht es so, er glaubt, dass die Mönche ihm sagen würden, wenn du das nicht durchhältst, dann musst du das Kloster verlassen und dann gehst du in das Hotel. Also das ist ein klassisches Missverständnis, was passiert, wenn man eine Sprache nicht so gut kann, und daraufhin hält er das durch und geht bis an die Grenzen eigentlich das, was er überhaupt aushalten kann.
Ja, ja.
Und dann sagt ihm dann ein anderer Freund, ein Amerikaner, sagt ihm, du bist so dumm, du wirst aus Versehen ins Nirvana stolpern. Fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Na, wie auch immer, es gibt eben auch in diesen Klöstern Ausnahmen. Also die Mönche sind natürlich einfach auch junge Männer, die ihren Spaß haben wollen. Ja. Die klettern über die Klostermauer und gehen dann, Japan ist ja damals in den 50er Jahren auch schon voller Licht und Kino und man kann sich amüsieren. Es gibt Sake und es gibt natürlich Prostitution und Sexshops. Alles das ist da auch... Ja. Gehört zur Realität und wird auch gar nicht so abgelehnt, weil das ist eben die Welt.
Ja, ja. Ja, also er hat mit Sicherheit den radikalsten Ansatz, weil er ist ja auch der Einzige, der wirklich nach Sinn sucht.
Ja.
Und dafür bereit ist auch, alles Mögliche zu tun. Und ist dadurch natürlich auch so ein bisschen so eine tragische Figur.
Mhm.
Weil man das Gefühl hat, das ist halt so natürlich auch so ein bisschen dieser klassische Hippie. Ansatz. Man versucht es mit Räucherstäbchen, Meditation, veganem Essen, Kommune, Türen aushängen, Sex ohne Sex, keine Ahnung. Und auch diese Sinnsuche wirkt plötzlich wie so ein Hamsterrad.
Mhm.
Also wieder auch wie so ein unglaublicher Sturm im Wasserglas. Mhm. Und dadurch auch wieder genau wie das Gegenteil von dem, was da eigentlich erreicht werden soll. Also auch die Sinnsuche kann zu einer eigenen Illusion in sich selbst werden. Und das finde ich immer natürlich auch so das ganz Tragische bei dieser Sinnsucherei.
Und die Hippies waren auch, ich glaube, dass das gar nicht so untypisch ist, dass die eigentlich so nur leben konnten, weil sie einen ganz anderen Background hatten. Also
die teilweise aus sehr, sehr großbürgerlichen Elternhäusern kamen.
Die auch deswegen das Geld verdammen konnten, weil ihnen ihre Eltern Kreditkarten gegeben hatten.
Genau, genau. Und das wirkt halt immer auch so ein bisschen klebrig irgendwie. Und ich denke so, ja, Alter, mach dich mal locker.
Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal in Santa Cruz warst, in Kalifornien. Das ist ja so ein Ort, der eigentlich von diesen Post-Hippies oder ehemaligen Alt-Hippies bewohnt wird, denen es heute teilweise sehr gut geht, weil das eben, dort ist ja Hippietum und Silicon Valley quasi
verschmolzen. Ein kleines florierendes Wirtschaftsunternehmen, ja.
Genau. Aber die Lebensweise dort kommt mir unglaublich kleinbürgerlich vor. Also auch amerikanischer, als das eigentlich der mittlere Westen sein kann. Das heißt, die Hippies auf ihrem langen Weg kommen eigentlich zurück zur Lebensweise ihrer Eltern, die sie so abgelehnt haben, und leben sie natürlich vegan und so weiter teilweise. Aber
ja, ich finde das ganz typischer. Also ich habe das nur in Big Sur erlebt.
Ist ja deiner Nähe.
Ist da in der Nähe, genau. Aber das finde ich, das trifft man ja bei ganz vielen Kommunen, alternativen Lebensformen, so selbstgewählten Gemeinschaften, finde ich, dass da trifft man das ganz oft an, dass ja mit der gleichen Engstirnigkeit wie die, gegen die man sich vermeintlich wehrt, auf andere Regeln dann, die man selbst etabliert hat, dann rumreitet, und das mit einer Gnadenlosigkeit und mit einer Verbohrtheit und Engstirnigkeit, die dem System, gegen das man sich wendet, auf jeden Fall ebenbürtig ist. Und ich finde das dann Also weißt du, das ist genauso unangenehm. Also irgendein Freund meinte mal zu mir, das war echt ganz interessant, damals habe ich im Westen gewohnt, in Neukölln, eher im Osten, und er begriff sich so als die Speerspitze der Revolution hier in Berlin und hielt mir dann einen riesen Vortrag, dass man ja nur im Osten wohnen dürfe und dass der Westen ja per se spießig und scheiße sei und das ginge gar nicht.
Interessant,
und
wann war das?
Ist auch gleich Butterdose.
Ich glaube, den kenne ich auch.
Das ist noch nicht so lange her.
Ja, das hätte ich sein können, 1993.
Ja, das war vielleicht, ja, ich glaube, den Vortrag habe ich Ende der 90er bekommen, als man tatsächlich noch im Osten wohnen konnte. Jetzt muss man ja wieder im Westen wohnen und im Osten wohnen ist ja eigentlich total doof.
Der Osten ist groß, sage ich nur.
Der Osten ist groß.
Es gibt ein paar Viertel, die möchte ich hier auch nicht verraten, die sind noch so wie früher.
Ja, jedenfalls, also das wollte ich nur damit sagen. Also, und da stehe ich dann auch immer wieder davor und denke, so dafür hast du dich jetzt so abgestrampelt irgendwie und zu einer ähnlichen wertkonservativen, nur völlig gespiegelten Haltung zu kommen.
Ja.
Dafür hat sich der Weg nicht gelohnt.
Ja, aber man ruft es vielleicht auch ab, ne? Das habe ich auch so gedacht. Ich habe ja auch 2 Jahre lang in so einer Gemeinschaft gewohnt, Anfang der 90er. Offensichtlich brauchte ich die Auseinandersetzung mit dem Kleinbürgertum und ich habe mir dann die Gruppe so gesucht, in der das anders zelebriert wurde, diese Radikalität und die Ausgrenzung von etwas, was anders ist und diese klaren Regeln, was richtig ist und was falsch, was das richtige, die richtige Tat ist und was die falsche und so weiter. Ich glaube, man ruft es ab, man will das haben und weil man genau diese Auseinandersetzung sucht und die anderen um einen herum rufen es auch ab. Also die haben mich ja als ich habe ja da gut reingepasst als Kind von Kleinbürgern oder selbst Kleinbürger, wenn man so will.
Ja, wobei das ja natürlich gar nicht als eine gesellschaftliche Klasse gebunden ist. Also man kann sich gegen Großbürgereltern genauso wehren wie gegen Kleinbürgereltern.
Naja, die Arbeiterkinder hatten es nicht so leicht bei uns. Also die hatten einen ganz anderen Stand. Die waren eigentlich viel freier.
Das mag sein, weil natürlich, glaube ich, im Mittelstand viel mehr durchregiert wird von den Eltern. Also das war früher so, das ist immer noch so. Also wenn ich diese ganzen Prenzlauer Berg-Eltern, zu denen wir natürlich plus minus irgendwie auch gehören, ne? Diese Helikopter-Moms und Dads.
Bei mir ist kein Minus dabei. Ich bin ja Eltern und wohne in Prenzlauer Berg.
Genau, bei mir auch nicht. Also ja, genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Das mag sehr viel. Das mag tatsächlich sehr viel enger sein als in der Arbeiterklasse. Weiß ich aber auch nicht. Kenne ehrlich gesagt keine Ahnung. Also so viele Arbeiterkinder kennt man ja gar nicht, weil man ja tatsächlich immer in seiner eigenen Schicht dann doch irgendwie hängen bleibt.
Man kennt nur die Aufsteiger.
Ja, das klingt jetzt sehr...
Ich weiß nicht, wie es klingt, aber es ist traurig. Aber so ist es. Ja, Jan-Willem van de Wetering, würdest du noch ein Buch von ihm lesen wollen? Ich bin ein bisschen skeptisch.
Ich finde, er schreibt okay. Er ist ja offensichtlich Krimi-Autor geworden. Zumindest steht das im Klappentext. Ja. Und ich lese ja keine Krimis, wie ich ja schon mal verkündet habe.
Okay, dann weiß ich, was ich dir schenke.
Von daher, ich finde ihn jetzt nicht, also auch von der Persönlichkeit her jetzt nicht so wahnsinnig spannend, glaube ich.
Ja, gut, okay. Das ist natürlich... Nicht gerade ein Lob bei dem Buch, ne? Nicht, dass es nicht so spannend ist.
Ich finde es nicht so spannend, ne. Nee. Aber ich finde diese Retreat-Literatur, ich habe jetzt auch noch ein Buch mitgebracht, du ja auch. Allerdings ist meins ja auch von jemandem, der über ein Retreat schreibt, im Gegensatz zu deinem. Es wiederholt sich halt einfach. Es ist immer dieses so ein bisschen Tumba-Europäer landet aus nachvollziehbaren und nicht nachvollziehbaren Gründen in einem Retreat und scheitert da eigentlich. Die Geschichte ist immer gleich. Also man liest eigentlich nie von jemandem, der nicht scheitert, weil wenn er nicht scheitern würde, würde er wahrscheinlich das Buch nicht schreiben.
Genau, ganz genau so ist es. Ja. So,
deswegen wiederholt sich diese Geschichte halt immer. Und
das ist ja auch mit dieser, man bekommt ja zur Zen-Meditation auch so eine Aufgabe zu lösen, so eine logische Aufgabe.
Genau,
wie zum Beispiel,
weißt du noch, wie das heißt?
Koan heißt das. Koan, genau. Wie zum Beispiel, warum ging der Schüler so und so von Indien nach China.
Sowas. Ja, oder das, genau wie bei ihm, das Klatschen, das Geräusch einer klatschenden
Hand. Was ist das Geräusch
einer klatschenden Hand? Was ist das Geräusch einer klatschenden Hand?
Genau, und immer wenn man versucht, das logisch zu erklären, ist die Frage falsch beantwortet. Und die Frage ist unter anderem dann richtig beantwortet, gibt es auch ein paar Beispiele dafür, wenn man gar nicht mehr zurückgeht zum Meister, weil die Sache sowieso klar ist und einen völlig anderen Weg einschlägt, seinen Weg einschlägt. Ja. Das ist die Antwort eigentlich auf die Frage.
Ja.
Das stimmt. Also wer im Retreat Erfolg hat, wenn man das Erfolg nennen kann, der schreibt so ein Buch nicht. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht The Server von Tim Parks, ein englischer Autor, so viel ich weiß, der allerdings mit seiner Familie in Italien lebt.
Genau, wenn man bei unserem Blog auf Küchenstudio auf diesen Link klickt, Tim Parks The Server, erscheint ein Buch, da steht Sex ist verboten. Das genau. Ist komisch, das ist die deutsche Übersetzung.
Das ist die deutsche Übersetzung, die ist natürlich übel.
Mhm. Ist die, also, der Titel
stimmt,
ist übel.
Also der Titel ist.
Hast du es eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
Ich habe es auf Englisch gelesen. Mhm. Genau, weil ich glaube, auf Deutsch ist es auch schlecht unlesbar, glaube ich.
Wirklich?
Ja, weil es ist quasi der innere Monolog einer jungen Frau, Anfang 20, würde ich mal sagen, die in einem Schweigekloster oder einem Schweigeretreat in England.
Was hat Tim Parks eigentlich noch so geschrieben?
Der hat Cleaver geschrieben. Das war das erste, was ich von ihm gelesen habe. Das fand ich eigentlich ganz schön. Es geht bei ihm, es sind meistens innere Monologe. Also es sind ohne große Dialoge kommt er meistens aus, sondern es ist immer eine sehr subjektive Sicht einer Person auf einen kurzen Abschnitt in ihrem Leben. Also bei Cleaver ist es ein Mitte 50-jähriger BBC-Journalist, der glaubt, sich in eine Almhütte zurückziehen zu müssen, irgendwo in den Alpen. Und dort völlig auf sich zurückfällt und da kurz vorm Durchdrehen ist und dann halt auch nach einer gewissen Zeit irgendwie merkt, das führt alles nirgendwo hin. Also es sind oft Figuren, die versuchen zu irgendeiner, die an einer kritischen Stelle in ihrem Leben sind, Midlife-Crisis, oft so Midlife-Crisis geschüttelte Männer, die Probleme mit ihrer Familie haben und Probleme im Job haben und die irgendwie versuchen halt einen Sinn zu finden in irgendwas, indem sie sich rausziehen oder flüchten in einer Affäre oder in Indien sind mit ihrer Familie und da versuchen irgendwie mit ihrer Familie, die dort lebt, irgendwie wieder klarzukommen, wie anderes Buch von ihm mit dem sehr schönen Titel Dreams of Rivers and Seas. Mhm. Der spielt in Indien. Dann gibt es noch ein anderes Buch, Europa, da beschreibt ein Universitätsprofessor, wie er auf so eine Art Klassenfahrt geht mit seinen Studenten, sich da in eine Studentin verliebt, die sich schon vorher verliebt hat und dann versucht auf dieser Fahrt an sie ranzukommen und irgendwie auch, also es geht immer um das Scheitern dieser Person. Eigentlich scheitern sie immer. Mhm. Und das ist immer so ein kurzer Ausschnitt, wo dieses Scheitern eigentlich beschrieben wird. Und das ist immer, man hat immer das Gefühl, die entwickeln sich eigentlich gar nicht, die Figuren. Also man schlägt diese Bücher immer zu und denkt, oh Gott, das ist alles so furchtbar. Und hinterher, aber ich mag ihn halt irgendwie trotzdem, weil ich das Gefühl habe, ja, so ist es halt nun mal. So ist es einfach. Also ob man das jetzt mag oder nicht mag, aber er beschönigt halt einfach nicht, sondern es ist halt einfach Mist, die Situation. Punkt.
Und kann man das nochmal kurz aufklären, warum ist Sex verboten?
Sex ist verboten, weil zumindest in diesem Retreat, also Männer und Frauen erstmal völlig getrennt leben.
Also das ist also doch ein Retreat, das ist gar nicht eine Almhütte.
Es ist kein, also in dem Sex ist verboten, da geht es um ein Retreat. Ah, okay. In diesem anderen Buch von ihm geht es um eine Almhütte.
Ah, jetzt verstehe ich. Genau. Entschuldige,
das war vielleicht jetzt nicht.
Und dieses Retreat, wo ist das?
Das ist ungefähr eine Stunde von London. Weg, in irgendeinem ländlichen Teil von England. Man erfährt aber erst zum Schluss, dass er sich tatsächlich in England befindet. Also am Anfang, es könnte auch sonst
könnte überall sein.
Ja, es könnte überall sein.
Und Sex ist verboten, ist ein interessanter, warum ist ihm das so wichtig eigentlich? Er hätte auch schreiben können, Alkohol ist verboten.
Es ist der Hauptfigur total wichtig, weil sie im Prinzip aus dieser Langzeitaskese, in die sie sich freiwillig reinbegeben hat. Also sie ist da viel, viel länger, als sie sein sollte. Sie ist 10 mal 10 Wochen dort schon. Und so ein Retreat geht eigentlich nur 10 Wochen.
Ja, 10 Wochen ist schon lang. 10 mal 10 Wochen.
Ja, also sie ist da, glaube ich, 2, 10 mal 10 Wochen sind. Also sie ist 2 Jahre, 3 Jahre ist sie da schon. Und sie wird nicht gebeten zu gehen. Also sie bleibt da einfach. Aha. Weil sie halt eben versucht, diese Frage zu beantworten. Also sie versucht, ne, und sie hat auch das Gefühl, sie geht unter, wenn sie da nicht bleibt.
Ja.
Also sie hält das Leben tatsächlich nicht mehr aus und sie hält ihre Eltern nicht mehr aus, sie hält sich nicht mehr aus. Sie hält diese ganze Getriebenheit nicht mehr aus. Mhm. Also sie sagt dann am Anfang, sie ist hier, weil sobald sie rausgeht, hat sie diesen Sturm von Worten im Kopf, von genau. Sätzen, von Gedanken, von das muss ich tun und das muss ich tun und das will ich und das will ich und ich muss einen Song schreiben und ich muss mich betrinken und ich muss Sex haben und ich habe meinen Boyfriend und ich habe meinen Lover und meine Eltern sollten sich eigentlich trennen und ich bin irgendwie schuld an der ganzen Misere und irgendwie wird auch noch erwähnt, dass sie an irgendeinem Unfall beteiligt ist, wo irgendjemand zu Tode kommt tatsächlich. Das wird allerdings mit einer gewissen Beiläufigkeit alles erzählt. Man erfährt nie so genau, was da jetzt eigentlich schief geht. Und der Wendepunkt in dem Buch ist, als sie aus irgendeinem Grund, sie ist halt eben ein Server, also eine Bedienstete in diesem Retreat, hat sich da so hochgearbeitet, arbeitet in der Küche als Reinigungskraft, hat deswegen ein paar Privilegien. Und verirrt sich irgendwann in den Männertrakt, weil sie Putzmittel holen soll. Gibt's nur noch da drüben. Geht sie also rüber, was sie eigentlich nicht darf. Stößt die Tür von der Zelle auf, aus so einem inneren Impuls, den sie auch gar nicht nachvollziehen kann. Findet da ein Tagebuch von dem Menschen, der da wohnt. Und liest das.
Lesen soll man im Retreat eigentlich auch nicht.
Das soll man auch nicht. Also man muss sein Handy abgeben, man muss alle Bücher abgeben, man muss alle Schreibwerkzeuge abgeben, man muss eigentlich alles abgeben, man bekommt Kleidung.
Genau.
Und genau aus dem Grund, damit man halt nicht in Versuchung kommt.
Genau.
Und dieser Mensch, dessen Tagebuch sie da findet, der hat natürlich gegen alles verstoßen.
Ja.
Ist auch Journalist, glaube ich, auch BBC-Journalist oder sowas. Wiederkehrende Figur. Und sie wird halt mit dieser Welt dann plötzlich wieder konfrontiert und stellt fest, sie kann sich dem plötzlich nicht mehr entziehen.
Mhm.
Und sie verliebt sich quasi in den Autor dieses Tagebuchs und kommt halt auch wieder plötzlich dahin, dass diese ganzen weltlichen Bedürfnisse halt wieder auftauchen. Unter anderem halt auch das Bedürfnis nach Sex.
Ja, aber ich glaube, dass die Vorstellung, dass diese weltlichen Bedürfnisse irgendwie falsch seien, ein völlig falsches Verständnis von Meditation ist. Gerade deswegen, weil man Schwierigkeiten hat, wenn man da oben auf dem Berg war, wieder die normale Welt auszuhalten.
Ja.
Also die laut und krachig ist und farbig,
viele
Worte hat und wo eben auch die Verstrickungen, die man hat, wieder auftauchen. Gerade deswegen soll man da nicht so lang bleiben. Das ist deswegen, also 10 Tage, denke ich, ist schon viel, wenn man es schweigend macht. Ne?
Ja, ja.
Und 10 Wochen ist wirklich sehr viel. Das ist das absolute Maximum meiner Ansicht nach, was man machen sollte.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht ganz sicher. Also sie ist wahnsinnig lange da. Du hast recht, 10 Tage. Vielleicht, also er ist für 10 Tage da. Es ist
zehn Tage
in diesem
ist
Schweige,
normal.
Er ist in diesem Schweige, genau, er ist in diesem Schweigeretreat. Ich bilde mir ein, dass es bei ihr irgendwie länger gewesen sei, aber das kann ich falsch erinnern. Also 10 Tage ist die normale Dosis.
Ja, es ist eine normale Dosis, genau.
Okay.
Übrigens auch in Japan, wie ich jetzt erfahren habe. Also das sind das ist eine Woche mit Vorbereitung und Nachbereitung, indem man sich diesen scharfen Regeln unterwirft.
Aber das ist ja eine interessante, das war jetzt eben ein interessanter Gedanke, weil ich habe mich auch gefragt, wird das dann, also du sagst ja gerade, es wird nicht abgelehnt.
Überhaupt
also
nicht.
Diese weltlichen Bedürfnisse sind nicht, die werden nicht abgewertet,
überhaupt
die werden nicht,
nicht
negativ,
nein,
die sind nicht negativ
nicht
belegt. Man soll nur seine Haltung dazu ändern oder auch das nicht? Was, wie wird denn damit umgegangen?
Naja, man muss es richtig einschätzen und beurteilen, inwiefern es einem von der Meditation abhält.
Aber was heißt richtig einschätzen? Was ist richtig?
Das ist der rechte Weg. Das ist nicht gar nicht so leicht zu erklären. Es geht ums, also im Buddhismus geht es ums richtige Maß natürlich immer. Yogis haben auch festgelegt, wie oft man Sex haben soll zum Beispiel. Also natürlich würde dir jeder Yogi sagen, das kann man nicht festlegen. Aber wenn du nämlich noch länger nervst, sage ich dir jetzt ein Maß, damit du gehst. 2-mal die Woche sagen. Ja, aber das ist so ein, ja, das sind so praktische Lebensregeln. Ja, das ist, glaube ich, Quatsch, das sowas zu verallgemeinern.
Aha.
Und das gilt für alles andere auch. Das gilt auch für beispielsweise Fleischkonsum, wo ziemlich klar geregelt ist, dass die Zen-Mönche die Erfahrung gemacht haben, dass man bei vegetarischer Kost besser meditieren kann. Mit vegetarischer Kost als mit Fleischkost. Hat Karma-Gründe, wenn man so will. Ja, man soll sich ja unkarmisch verhalten, also man soll möglichst wenig Leid erzeugen.
Karma bedeutet übersetzt.
Das ist eine Art von Spur, die man hinterlässt.
Ja.
Also, oder Spur, die man in der Welt hinterlässt und auf, die auf deiner Seele hinterlassen wird. Das nimmst du alles mit so einer Art Konto, schleppst du mit dir rum in Zukunft und man muss ein bisschen das alte Karma abarbeiten. Es ist eben so und man kann sich eben unkarmisch verhalten, was übrigens auch bedeutet, auch keine gute Spur zu hinterlassen. Also nicht, ja, nicht anhaftend sein. Genau, also nicht versuchen, auch einen besonders guten Eindruck bei irgendjemandem zu hinterlassen, sondern am besten so sich zu verhalten, dass man sich lösen kann.
Also sowas Geschmacksneutrales.
Was Geschmacksneutrales, ja, wenn man so will. Ja. Ja. Und aber das gilt aber für diese Versuchungen, gilt es auch. Also,
aber es ist ja interessant, weil im christlichen Glauben gibt es ja den Begriff der Mäßigung, also das richtige Maß und Mäßigung, das würde ja in dem Fall wäre ja fast deckungsgleich.
Ja, das Problem beim christlichen Glauben ist eben nur, dass eben bestimmte Sachen grundsätzlich abgewertet werden. Es gibt ja diese 7 Todsünden, dazu gehört Völlerei zum Beispiel.
Genau, und Sachs natürlich auch.
Ja. Wie heißt es da? Wollust.
Wollust, genau.
Genau, und
klar,
das führt aber da eben nicht dazu, dass man sich, leider führt das nicht dazu, dass man sich mäßigt, diese Verbote, sondern führt eher dazu, dass man
einen Ablass sucht.
Naja, dass man sich, das ist ja auch logisch, das kennt ja jeder von sich selbst. Wenn ich mir vornehme, ich trinke eine Woche keinen Alkohol, am Mittwoch habe ich aber ein kleines Bier getrunken, dann würde man vernünftigerweise sagen, gut, wunderbar, stell's weg und jetzt trinkst du weiter. Das ist aber nicht so, weil du aus deiner christlichen Sicht die Regel ohnehin schon
durchbrochen
hast, genau. Verletzt dann hast, du das reicht auch ein Schluck, dann kannst du dann auch einen Kasten Bier trinken. Ja. Für den Rest der Woche ist das gleiche. Und das ist natürlich ganz schön unvernünftig, wenn man sich so betrachtet. Wenn es nicht verteufelt, wenn es sozusagen nur als Richtung, wenn man es nur als Richtung sieht, ne, dann ist man der Sache sehr nahe gekommen, wenn man nur ein kleines Bier getrunken hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Und aber jeder Buddhist, ich meine, die leben ja sehr im Augenblick, die würden eben auch, selbst wenn du eine Woche Tour, so wie hier im Buch, durch die Kneipen und Bordelle von Kobe hinter dir hast, wenn du kommst, dann gilt, dann musst du eben die Konsequenzen tragen, aber du wirst nicht bestraft, weil du in dem Moment ja wieder da bist und dann beginnt deine Meditationspraxis wieder. So einfach ist das.
Ja.
Das wird dir ein bisschen schwerer fallen, sich zu konzentrieren wie vor der Woche.
Ja.
Aber mehr ist dazu nicht zu sagen.
Wobei man natürlich das Gefühl hat, dass diese asketische Praxis natürlich schon so viel von einem abverlangt, dass es natürlich schon fast in sich einem wie eine Strafe manchmal vorkommt. Also es ist ja.
Interessanterweise ist ja, glaube ich, auch die japanische Gesellschaft nochmal ein besonderer Fall. Also da gibt es viel Askese, zwangsläufig müssen sich die Leute, es gibt es sehr enge Regeln, in der diese Gesellschaft funktioniert, ob man Buddhist ist oder nicht.
Ja.
Und dazu gehören eben diese Ventile.
Ja.
Das ist wohl ziemlich klar geregelt, ich war noch nie in Japan. Wenn der Familienvater um einmal ganz, ganz betrunken nach Hause kommt und durch die Straße torkelt und irgendwelche Reden schwingt und die Nachbarin blöd angrapscht, dann ist der unsichtbar. Das ist nicht passiert. Der geht nach Hause, schläft seinen Rausch aus.
Ja.
Am nächsten Morgen sagt man guten Morgen. Und das ist nicht passiert. Die sind Menschen aus Glas, wird hier auch beschrieben.
Ja, das wird beschrieben.
Also es hat seinen Ort, ob es offensichtlich dieser Exzess. Da gibt es auch kein Bereuen.
Ja. Ich habe von einer Japanerin gehört, und das fand ich wiederum sehr, sehr erschreckend. Ich weiß nicht, ob das bei ihr selbst so war, die schwanger wurde irgendwie und das Kind also abtreiben wollte.
Hm.
Und die Familie hat gesagt, das ist völlig in Ordnung, wenn du das tust. Aber es ist Usus, dass du dann jeden Tag zum Grab deines ungeborenen Kindes gehen musst für eine Stunde und dort sein musst.
Wie lange?
Bis zum Ende deines Lebens.
Ja.
Und das fand ich unglaublich hart. Also das, es gibt da kein Entrinnen, es gibt da kein.
Das ist Terror. Ja,
das ist Terror.
Mhm.
Und die hat auch Japan verlassen, weil sie irgendwie gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus. Also wie viele Japaner, die hier nach Berlin gekommen sind, zu mir gesagt haben, fahr mal hin, dann weißt du, es ist schwierig.
Mhm.
Es ist schwierig. Also speziell, wenn man sich einmal rausbegeben hat aus dem System. Von daher passt das natürlich alles sehr gut zusammen. Und die Frage ist natürlich auch, das habe ich mich da auch gefragt, wie viel Sinn macht das für einen Europäer, sich in so eine Gesellschaft reinzubegeben und überhaupt sich, also das ist eine Anmaßung eigentlich, verstehen zu wollen, wie das da funktioniert, geschweige denn dafür selbst, für sich selbst einen Weg zu finden. Das erscheint mir sehr absurd eigentlich, der Gedanke.
Kritisch muss man ja auch anmerken, dass die meisten Europäer das ja nicht tun, sondern sich nur da reinbegeben und diese Regeln lernen und befolgen lernen, um nachher besser in der eigenen Gesellschaft zu funktionieren. Weil diese Disziplin, die man da lernt, ist natürlich, die ist natürlich hilfreich.
Ja. Hat dir das denn was gebracht, das Retreat? Also hatte dir das so, hat das so einen nachhaltigen Effekt?
Ja,
gehabt?
Na klar.
Oh ja, das ist
ja sehr.
Aha.
Sehr.
Und würdest du das auch empfehlen, dass du sagen würdest, so sollte jeder mal gemacht haben?
So weit würde ich nicht gehen. Ja. Das sollte nicht jeder gemacht haben. Aber wenn man das wünscht, dann finde ich, das ist das eine gute Sache, um anzufangen.
Es ist dann auch so eine Art Achtsamkeitsmeditation. Damit bin ich in letzter Zeit häufiger konfrontiert worden.
Genau darum geht's. Genau darum geht's. Also es geht darum, den Moment als das eigentlich Heilige zu begreifen und dann eben sehr achtsam dem gegenüber zu sein, was man hat, diese Schale Reis, nicht wahr?
Ja.
Wo du jedes einzelne Korn wahrnehmen sollst. Das alles sind Übungen. Ne? Ja. Das muss man klar sagen. Das ist klar, dass das nicht so durchführbar ist, aber es hinterlässt seine Spuren und man ist dann eben sehr viel genauer mit verschiedenen Dingen. Also mir hilft es auch, diszipliniert zu sein, also aber nicht in so einem preußischen Sinne diszipliniert, sondern so freiwillig diszipliniert zu sein. Also ich mache das ich stehe jeden Morgen eigentlich früher auf und meditiere 25 Minuten inzwischen.
Tatsächlich?
Ja.
Und musst du dich dazu überwinden, dass du so ein bisschen wie zum Sport gehen?
Manchmal ja. Manchmal ist es auch, es ist halt so ein Morgenritual, an das man sich sehr stark gewöhnt, worauf man sich dann auch freut. Aber manchmal denkt man sich auch, meine Güte, ich muss auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Es wäre auch schön, jetzt einfach nur mal eine Tasse Kaffee zu trinken und hier ein bisschen in der Küche zu sitzen.
Aber du machst das natürlich trotzdem.
Manchmal mache ich das, manchmal trinke ich auch einfach eine Tasse Kaffee und sitze so in der Küche, ja. Einmal die Woche.
Ja, oder
also das gehört
Woche,
aber zu meiner.
Sechsmal die Woche meditierst du.
Schon, ja. Das gehört aber zu meiner. Mehr als sechsmal die Woche, ja. Sechseinhalb. Das gehört schon auch zu meiner Vorstellung von Disziplin, dass man eben auch mal fünf gerade sein lassen muss oder sieben, sechs sein lassen muss.
Ja, aber es klingt ja so, als wäre das wirklich so ein bisschen mit Sport vergleichbar, dass man das irgendwann macht, weil man weiß, es tut einem einfach gut. Das, was nicht bedeutet, dass man es nicht auch mal lassen kann, aber dass man es vielleicht hinterher schade findet, dass man es dann nicht getan hat.
Ja, es tut einem gut. Also wenn man das an den Anfang des Tages setzt, dann hat man erstmal für eine Weile einen freien Kopf und kann den Tag, also das, was man kann sehr gut bestimmen, was wichtig ist und das dann auch machen. Also die Rate, also ich schaffe mehr von den Dingen zu machen, die ich wirklich machen will und bin weniger unglücklich damit. So würde ich es mal sagen.
Das klingt ja super eigentlich. Ja,
aber es gibt natürlich immer noch Tage, die Mist sind, ne? Na klar.
Tage für die Handtasche, ja. Das wäre ja auch fast übermenschlich, wenn das nicht so wäre.
Ja. Nun könnte man sagen, ich hätte jetzt nicht zu dem Retreat fahren müssen, aber es hat mir sehr geholfen. Also gemessen an dem Maß, was ich dort meditiert habe, ist das ja wenig, was ich mache. 25 Minuten sind ja wenig.
Wie viel hast du dort in dem Retreat? Wie viele Stunden habt ihr?
Das waren immer Sessions von etwa 45 Minuten, aber von morgens, also um 6 war aufstehen, um 6:30 war die erste Meditation und das ging bis 21 Uhr. Lass mich mal nachdenken. Um 21 Uhr war die letzte, genau. Bis 22 Uhr und dann konnte man noch freiwillig weitermachen, habe ich aber nie gemacht. Ich habe dann unheimlich tief geschlafen.
Ist das denn anstrengend?
Ja, es ist sehr anstrengend, ja. Sehr, sehr anstrengend.
Und hast du auch diese Probleme mit dem Sitzen gehabt?
Ich habe alle Probleme gehabt, die man mit dem Meditieren haben kann, ja. Ich hatte große Probleme mit dem Sitzen. Ich habe es bis heute, kann ich keinen Lotussitz, aber ich bin schon weiter, sagen wir so. Ich habe Schmerzen gehabt, ich habe eingeschlafene Beine gehabt, ich habe Angst gehabt, dass ich mein Bein verliere. Ich habe
tatsächlich.
Ja, sicher. Denn nun, man ist ja da auch sehr, sehr allein, konzentriert auf seine Empfindungen und auch auf die Ängste, die werden dann groß. Aber damit muss man sich befassen.
Ja.
Genau, das sind die Schmerzen. Dann habe ich auch groß, irgendwann beschäftigt man sich sehr mit der Verdauung.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Also das Essen wurde mir unheimlich wichtig. Das Essen war auch wirklich gut da, muss man sagen. Ich habe mich dann schon Stunden vorher auf das Essen gefreut. Das war ja klar, es war ein schweigendes Retreat. Wir durften auch jetzt nicht uns während des Essens unterhalten, ne?
Ja, ja, ja.
Genau. Aber ich habe mich darauf gefreut, dann schweigend diese kleinen Portionen einzunehmen und habe dann immer zu viel gegessen und war dann danach wieder zu müde und ich habe genau einschlafen. Das sind, glaube ich, Schmerzen, Verdauung, Einschlafen sind die drei Probleme.
Dass du einschläfst während der Meditation,
ja,
oder
genau,
dass du nicht einschlafen kannst?
Nee, dass man während der Meditation einnickt. Ja klar, logisch.
Doch.
Und dass man lernt irgendwas, dass das irgendwann, dass das die kleineren Probleme sind, dass man eigentlich froh sein kann, wenn man die Probleme hat.
Was sind denn die größeren?
Die größeren sind natürlich die Gedanken, die dann aufblubbern.
Ja.
Also da alles das, was man so im Alltag gut weggedrängt hat, was dann hochkommt. Also Geschichten, die Jahre her sind, die dann quasi als große
negative Gedanken,
ja, die, sowas, Schuld, glaube ich, vor allem.
Schuld.
Also was man als Schuld bezeichnet. Aber auch kreisende Gedanken. Es gibt auch sowas wie, das nenne ich dann so, ich packe meinen Koffer. Also was muss ich alles machen, wenn ich in 2 Tagen wieder runtergehe ins Tal? Ja. Wie muss ich meinen Koffer packen? Ja. Das dauert ja nur 10 Minuten, aber man kann sich Stunden damit beschäftigen. Ja, und die Meditation geht vor allen Dingen darum, dass man eben diese ganzen Hindernisse sich ansieht und anerkennt und beiseite legt für einen Moment, also nicht ignoriert.
Was ich auch ganz spannend fand, am Anfang von der Lehre Spiegel oder irgendwo in der Mitte wird beschrieben, dass er ja seinen Professor irgendwie an der Uni, glaube ich, fragt, was er tun soll.
Gegen die Depression.
Genau, und der sagt, naja, gehen Sie in Analyse oder noch besser eine Verhaltenstherapie. Wenn es jetzt unbedingt Meditation sein soll, dann gehen Sie halt meditieren. Also ein bisschen egal. Würdest du sagen, das ist egal?
Nein, mir hat ja die Meditation da sehr geholfen. Also wir haben ja auch in einem der letzten Male mal über diese depressive Verstimmung gesprochen. Interessant übrigens, es hat einen sehr langen Kommentar gegeben,
ja,
wo sehr viel drinstand,
der
toll.
Ja.
Unter anderem eben,
dass
wir gar nicht erst anfangen sollen, diese kleinen Stimmungsschwankungen mal irgendwie in diese Schublade Depression zu stecken.
Ja.
Wie auch immer, was immer es ist weg. Also dadurch. Das hat aber auch damit zu tun, welchen Rang man meiner Ansicht nach der Meditation gibt. Du musst dir den Tag vorstellen wie eine lange Karawane oder einen langen Zug. Und wenn du ganz vorne die Lokomotive ist, deine Meditationszeit und alles andere gruppiert sich dahinter, dann kann das gar nicht schief gehen. Und selbst wenn irgendwas schief geht, dann schaust du auf die nächste Meditationsphase. Man kann auch über Probleme, also Probleme mit reinnehmen in die Meditation. Und was für mich vor allen Dingen sehr wichtig war, ich habe ja auch vor dem Retreat meditiert, wo mich immer diese Gedanken gestört haben,
sehr gestört haben.
Und ich mich auch so unfertig und unreif fühlte, weil ich eben dann doch immer mit diesen Gedanken beschäftigt war. Und das hat sich gelegt, sondern ganz im Gegenteil, ich schaue mir das eigentlich freundlich an. Man soll ja auch freundlich sein, seinen negativen Gedanken gegenüber. Man schaut sich das freundlich an, was da so alles wieder los ist im Oberstübchen. Und kann da so ein bisschen zurücktreten und so ein bisschen lächeln, dieses schlechte Gewissen wegen der Geschichte. Gut, das war 2002, aber warum nicht? Kann man da nochmal drüber reden? Oder so, und dann kommt das. Und natürlich, in 2 Tagen muss ich das, wie mache ich das denn? Das habe ich eigentlich gelernt, das so zu akzeptieren, und dann kommt man eigentlich dem eigentlichen Ziel sehr viel näher, aber von diesem Nichts bin ich sehr weit entfernt, das ist immer noch sehr viel los.
Ja.
Was mir auch geholfen hat, oder wenn einem das hilft, offensichtlich bin ich ein Typ, der das braucht, dass die Lehrer, die dort da waren, gesagt haben, weil ich habe mich dann einmal gemeldet, man durfte sein Schweigen brechen, wenn man mit dem Lehrer spricht über die Praxis. Ich habe dann gesagt, dass eben Verdauung und eben vor allem Müdigkeit.
Ja.
Und dass das einfach ein Problem ist für mich, und die Lehrerin mir gar nicht gleich klar gesagt hat, hat Buddha viel drüber geschrieben, weil das ihn auch sehr belastet hat. Das hat mir geholfen, weil ich dachte, klar, ich bin da, wo Buddha auch war, da muss jeder durch. Also der Weg stimmt, ne, das zu sagen. Also selbst selbst die große Erleuchtung geht eben
über die Verdauung.
Über die Verdauung, ja. Buddha hat viel tatsächlich auch über den Toilettengang geschrieben und so, das glaubt man nicht. Also geschrieben kann man nicht sagen, hat ja Vorträge gehalten, die dann festgehalten wurden und überliefert wurden.
Aber das klingt ja alles sehr sympathisch. Also du hast mich auch fast überzeugt, muss ich sagen. Das klingt so, als ob das eine gute Idee sei, das mal Naja, auszuprobieren klingt so nach westlicher Konsumhaltung, aber als ob das eine gute Idee wäre, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Ja, mir hat auch sehr geholfen, das in Kalifornien zu machen. Natürlich haben alle Leute, inklusive meiner Eltern, gesagt, meditieren kannst du eigentlich auch hier. Stimmt.
Ja, ja.
Aber ich glaube, es ist wichtig, eine Art Pilgerreise zu unternehmen. Man hat dann wirklich nur das dabei, was man dabei hat. Man kann vieles so zurücklassen.
Ja.
Die Pflichten gar nicht. Ich habe dann auch mich da eine Weile darauf vorbereitet, durch Jetlag und so brauchte ich da eigentlich ein paar Tage, um da klarzukommen. Und dann geht man ganz anders da rein als die anderen Leute im Retreat, die teilweise so aus Los Angeles kamen, Unterhaltungsindustrie oder San Francisco, irgendwie Silicon Valley, die so direkt aus dem Meeting quasi raus ins Retreat sind. Ja.
Und dann hinterher ganz schnell wieder zurück ins Meeting. So eine Mittagspause, mal so ein bisschen Achtsamkeit machen.
Genau, ich habe das auch, als wir wieder sprechen durften auf der Rückfahrt, dann da mit einigen besprochen, wo ich auch gesagt habe, mir war das zu bequem eigentlich. Also hindert mich. Ich kann mir vorstellen, dass ein bisschen weniger Bequemlichkeit besser ist für die Praxis, und die dann auch so sagten, nee, also das könnte ich nicht, noch weniger Luxus könnte ich nicht, weil die eben wirklich unter ihren Jobs so leiden und dann direkt da reinspringen in diese Bergeinsamkeit. Du musst los, oder?
Nee.
Ach so.
Nee, noch nicht, oder? Warte mal, nee, 12:30 muss ich los.
In diese Bergeinsamkeit reinspringen und ja, die brauchen dann, das ist nicht schlecht, die brauchen dann wahrscheinlich nur länger. Ich habe das sehr ernst genommen. Das kann ich empfehlen, aber man muss nicht so weit. Man kann es sich auch in Berlin machen. Oder
also ein Freund von mir hat jetzt so eine Achtsamkeitsmeditation hier in Berlin Mitte gemacht, und er war auch sehr, sehr angetan und sagte, es hätte ihm extrem viel gebracht.
Wie lang war das?
Das ging über mehrere Wochen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele irgendwie. Auch sowas wie 10 Mal wahrscheinlich. Auch 10 Tage halt nur abends von 8 bis 10 oder so, keine Ahnung, ich muss ihn nochmal fragen. Der hat mir das auch sehr ans Herz gelegt, also wie überhaupt viele Menschen, die das gemacht haben. Aber ich denke...
Ich würde dir empfehlen, nicht in Berlin-Mitte zu machen, weil du hier zu stark an deinen Verpflichtungen bist, zu nah.
Genau,
du wirst ja dann
hier
zu Hause übernachten, du musst dich mit deiner Familie unterhalten, das kann man Kindern auch nicht verständlich machen, dass man 10 Tage schweigt. Ich würde dir empfehlen, in die Schweiz zu fahren.
In die Schweiz?
Mhm. Habe ich gehört, ich war da selbst noch nicht
auf
da.
Auf dem Berg.
Ja.
Auf dem vielbeschworenen.
Genau. Da ist man auch weg, quasi.
Ja, ja.
Da ist man weg.
Ja, in der Schweiz ist man ja eh ziemlich weg.
Ist man weg, genau. Es gibt auch in Thüringen ein ganz schönes Retreat in Myra. Das kann aber sein, dass das ein bisschen zu nah ist, dass einem das ein bisschen zu. Also mir wäre es nicht weg genug.
Also das klingt ja so ein bisschen, als ob der Weg dahin, als ob du den wirklich für wichtig.
Ich halte ihn für sehr wichtig. Ja. Mein Weg dorthin ging ja auch über China. Das war auch sehr faszinierend.
Ach stimmt, warst du ja vorher in, wo warst du, Hongkong?
In Peking.
Oder? Peking, Peking.
Ich konnte also da auch so eine vom Buddhismus geprägte Gesellschaft. Ja. Es sind eigentlich ja keine Buddhisten.
Ja. Was sind denn die?
Das ist eine komplizierte Angelegenheit.
Also ich weiß, die Japaner sind ja auch teilweise Shintoisten und nicht Buddhisten, was ja auch nochmal ein großer Unterschied ist.
Genau, es gibt in China, das ist aber ein anderes Thema, eine ganze Reihe von Religionen, die sich diesem Konfuzianismus unterordnen, der Religion zur Privatsache erklärt. Und dieses, was man Shintoismus nennt, also dieser animistische, der Geisterglaube ist sehr verbreitet auch.
Ja. Ah ja. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja,
ja, aber ich konnte mir dann, und dann war ich in San Francisco. San Francisco ist auch sehr asiatisch geprägt. Man muss sich vorstellen, das ist quasi so wie, was für uns New York war, ist für die Asiaten, hauptsächlich Chinesen, aber auch Japaner,
so
San Francisco
das
gewesen.
In die,
der Tor, Tor nach Amerika.
Ja, 50% habe ich gehört, also an den Unis zumindest sind mittlerweile 50% Asiaten.
Ja, es ist die größte Minderheit.
Ja, noch vor Mexikanern.
Ja. In San Francisco.
In San Francisco, ja gut.
Nicht in Kalifornien.
Unten, genau, das
in San Francisco.
Verstehe.
Ja, und es gibt ein ganz tolles Museum für asiatische Kunst dort.
Das gibt's, da war ich auch schon.
In San Francisco.
Ja.
Also das war alles so ein bisschen so wie ein Weg dahin. Natürlich bin ich geflogen und alles Mögliche. Ich hätte vielleicht auch laufen können.
Übers Wasser.
Und es war sehr schön, deswegen empfehle ich auch die Schweiz, eben in den Bergen zu sein. Man ist dann wirklich in der Wildnis. Gibt dort auch Löwen, also
in der
Mountain,
Schweiz.
Nee, in der Schweiz nicht, aber in Kalifornien. Mhm. Mountain Lions und solche Geschichten.
Hast du die gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Aber es war sehr interessant. In diesem Retreat standen dann so Schilder. Man soll ja da aufpassen, nicht so viele Grashalme umzuknicken und so. Aber wenn man eben diesen Löwen sieht, ist deine Pflicht als Buddhist anzugreifen, das haben sie ganz klar gesagt. Also du darfst da nicht defensiv sein. Ja. Wenn du das Pumas, ne? Wenn du denen begegnest in der Wildnis,
ja,
und dich defensiv verhältst, dann, ja, wird dieser Puma glauben, dass du ein Reh bist. Die sind nicht so besonders intelligent, diese Katzen. Die sehen dann den gebeugten Rücken und dann glauben sie, dass du Futter bist und dann greifen sie dich an.
Also ich dachte immer, man muss sich totstellen, irgendwie hinlegen.
Auf keinen Fall bei Raubkatzen. Also weiß ich nicht, wie es, auf keinen Fall. Dann bist du quasi Opfer. Du musst dich groß machen und schreien und möglichst mit einem Stock auf das Ding zugehen, also angreifen.
Ah, okay.
Also erstmal Vipassana hat dann Pause. Eher Zen, ja, wenn du so willst. Da standen extra Schilder, weil das eben passiert ist, dass Menschen angegriffen wurden, weil sie sich zu defensiv verhalten haben und diese Tiere gedacht haben, es wären Rehe. Die verhalten sich ja nur nach ihren Mustern.
Ja, das kann man dem Puma nicht übel nehmen, ne? Das ist völlig klar.
Und es gibt noch zwei, ja, genau. Und es gab noch zwei andere, also es ist Wildnis, ne? Es gibt noch so eine, also was heißt Gifteiche, die darf man nicht berühren.
Gifteiche?
Mhm. Poison Oak.
Wir reden jetzt von einem Baum, ja. Poison Oak.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Eiche ist.
Ja, man denkt ja immer, Kalifornien, das sei irgendwie westliche Zivilisation. Ja. Aber ich habe es schon häufiger gehört, die westliche Zivilisation, die hört direkt hinter der Mülltonne auf.
Genau.
Und dann fängt sofort die Wildnis an.
Absolut. So ist das da. Das ist ja auch gar nicht, San Rafael ist ja eigentlich ein Vorort von San Francisco.
Mhm.
Das ist da, genau, da ist das Dorf und da ist dann die Wildnis.
Mhm.
So ist das da.
Ja.
Genau, und Klapperschlangen gab es eben auch.
Hast du die denn gesehen?
Nee, die nicht angreifen.
Die nicht angreifen.
So langsam zurückgehen.
Okay, also bei Haien weiß man ja, auf die Nase schlagen.
Ja.
Bei Pumas laut sein und angreifen. Bei Klapperschlangen einfach Reiß ausnehmen, ganz klassisch.
Nee, langsam zurückgehen.
Langsam zurückgehen.
Sich nicht schnell bewegen.
Okay, das kann einem alles in der Schweiz nicht passieren.
Aber das ist eben die Wildnis, das war, fand ich ganz schön. Das war nicht so wichtig eigentlich, aber es war sehr unterstützend, eben, dass man da auch nur Naturgeräusche hört zum Beispiel.
Ja, ja. Ja.
Das hast du, glaube ich, auch in der Schweiz dann.
Naja, ich denke, das ist ja total legitim, sich da so ein bisschen einfacher zu machen.
Mhm. Ja. Wobei ich gehört habe, dass diese Klöster in der Schweiz auch bequem sind.
Ja.
Mhm.
Und es gibt Raclette.
Ja, aber ohne Fleisch.
Oh, ohne Fleisch. Käse-Raclette.
So, ich habe ein Buch mitgebracht, Zen-Geist, Anfängergeist.
Reicht das mal rüber?
Wir haben in einer der vorigen Sendungen das mal angerissen.
Ja.
Das ist ein Buch, das der Autor gar nicht geschrieben hat.
Ah, interessant.
Weil nämlich Shunryu Suzuki ist ein japanischer Zen-Mönch, der aus diesem Kloster sein könnte in Kyoto. Ich weiß nicht, ob er auch direkt aus Kyoto ist sogar. Ja.
Das ist der freundliche Herr auf der Rückseite.
Genau. Mhm. Der ist in den 60er Jahren mit einigen seiner Schüler, die ihn darum gebeten haben, eben nach Amerika gegangen und hat dort angefangen, wollte eigentlich gar nicht so ein Aufhebens machen, hat sich dort einfach aufgehalten und hat dann eine Schüleranzahl bekommen. Also er hat im Prinzip eigentlich nur meditiert, jeden Tag,
ja,
und einmal die Woche eine Vorlesung gehalten. Auch nicht, weil er das wollte, sondern weil das sehr stark von ihm verlangt wurde. Das ist ja oft bei diesen Zen-Meistern so, die wollen eigentlich nur in Ruhe gelassen werden,
ja,
und machen dann das, was sie machen, damit die Schüler nicht nerven, damit sie wenigstens den Rest der Zeit für sich sind. Also man konnte dann da mit ihm sitzen, mehrmals die Woche in San Francisco, und er hat dann angefangen, Vorträge zu geben, was anfangs nicht so leicht war, weil er erstmal Englisch lernen musste. Und daraus ist dann ein ganzes Zen-Zentrum in San Francisco entstanden. Eine Art Kloster-Retreat in der Stadt in San Francisco. Dort ist er auch gestorben, am Ende in diesem offensichtlich meditierend. Und dieses Buch ist entstanden, weil man eben dann diese Vorträge mitgeschrieben hat und
verstehe.
Ein bisschen geordnet hat.
Ja, also das war von ihm nicht konzipiert irgendwie.
Überhaupt nicht. Nee. Das
mit Rotenfaden.
Genau, es widerspricht ja eigentlich auch diesem Prinzip, dass man keine Spuren hinterlassen soll. Also Bücher soll man nicht schreiben.
Ja.
Es sei denn, sie dienen einem anderen Zweck.
Vielleicht. Aber wurden sie posthum veröffentlicht? Oder ist ja auch dann so, gehört das dann auch zu der Haltung zu sagen, naja gut, wenn die Schüler das verlangen, dass sie das in Buchform
es gibt mehrere Ausgaben.
Dann können sie das machen.
Es gibt mehrere Ausgaben. Es gibt also einige Vorträge sind zu seinen Lebzeiten entstanden, und diese Ausgabe ist nach seinem Tod zusammengestellt worden und erschienen zuerst In Amerika und dann auf Deutsch.
Ja.
Und es heißt Unterweisungen in Zen, Meditation und mehr ist es auch nicht. Weil eben auch ein Problem, was die Zen-Meister haben, insbesondere mit Europäern und Amerikanern, dass die immer mit diesen religiös aufgeladenen Fragen kommen.
Ja.
Und die Antwort ist immer die gleiche. Ich kann dir dazu nichts sagen, aber du kannst mit mir hier sitzen und meditieren und ich sag dir ein bisschen was zur Meditationspraxis. Und nichts anderes ist das. Es läuft, diese ganzen Vorträge, die er führt, kommen immer wieder auf ein Motiv zurück, nämlich, dass man richtig sitzt und das regelmäßig machen soll und dass man in dieser Meditationspraxis alles finden wird, alle Antworten finden wird,
ja,
die man braucht.
Hast du denn das Gefühl, dass von buddhistischer Seite dieses ja sehr europäische, kausale, religiös motivierte, diese Sinnsuche, wird die belächelt, wird die überhaupt verstanden?
Ja, da kann ich jetzt nur antworten mit einer Erfahrung, die ich gemacht habe, auch im Spirit Rock. Da war eine Japanerin, die meditiert hat.
Ja.
Und die auch in diesen Fragerunden die Frage gestellt hat, dass sie, wie eigentlich diese Lehrer, die ja Amerikaner waren, überhaupt dazu gekommen sind. Sie kommt durch ihre Kultur dazu,
ja,
und sie versteht einfach nicht, wie Amerikaner und Europäer, wie die das so wichtig nehmen können.
Ja.
Insofern, glaube ich, gibt es eine Menge Unverständnis.
Wie sie die Fragestellung wichtig nehmen können oder diese Meditations, auch die Rolle der Meditation.
Die Rolle der Meditation, es scheint auch so eine Art von, es scheint so anzukommen, als würden Europäer und Amerikaner das so ein bisschen nachäffen und, ja, mit etwas aufladen, was sie selber da reinbringen, aber da gar nichts zu suchen hat. Das kann sein.
Das wirkt ja tatsächlich auch manchmal so. Also gerade, weißt du, wenn du sagst, dass da irgendwelche total gestressten Hollywood-Produzenten,
ja,
das klingt ja wie so ein Klischee aus so einem Film von, keine Ahnung, Robert Altman oder so.
Leider ist das, aber das hat mit Amerika zu tun. Alle Klischees, die man kennt, sind leider wahr.
Ja, das stimmt. Leider Gottes, das fängt beim Diner an.
Genau.
Und
ja, und man kann da lernen, dass es, oder ich will nochmal, warum hat er das überhaupt gemacht? Warum hat er überhaupt dann, ist er dann in Amerika geblieben und hat weiter diese Unterweisungen gegeben? Er wollte eigentlich nur für ein Jahr gehen und dann, ja, wieder zurückgehen. Er hat eben auch erkannt, dass eigentlich die Amerikaner, also jetzt geht es insbesondere um die Amerikaner, gar nicht, denen fehlt wahnsinnig viel, um überhaupt anzufangen. Das sind, ja, körperliche Dinge, die sind anders erzogen. Es gibt aber eine Sache, die sie sehr befähigt zur Zen-Meditation, und das ist nämlich, was er eben Anfängergeist nennt. Die Amerikaner sind immer am Anfang, die sind unheimlich offen. Also die haben nichts, kein Problem damit zu sagen, das kenne ich überhaupt nicht, ich bin Beginner sozusagen.
Ja,
ich erkläre,
ja,
mir das mal von Anfang an. Sie sind wie Kinder,
ja,
und das ist sozusagen, das ist offensichtlich in Japan nicht so, wo es so eine hierarchische Gesellschaft gibt und man niemals zugeben würde, dass man niemals sagen würde, ich bin Anfänger oder so.
Ja, ich kann, ja, das nicht. Ich
kann das nicht.
Ja. Ja. Aber das ist ja zum Beispiel auch was Amerikaner und Deutsche ja auch sehr stark unterscheidet. Also zumindest gesellschaftlich, dass ja in Deutschland immer diese Vita, diese Biografie, es muss ja alles aufeinander aufbauen oder irgendwie einen Zusammenhang ergeben. Also das in Amerika ist ja dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, von diesem, du kannst dich immer wieder neu erfinden. Oder es wird geradezu von einem, nee, ich weiß nicht, ob es erwartet wird, aber es ist auf jeden Fall durchaus akzeptabel, dass du heute Stanford-Professor bist und morgen Metzger wirst und übermorgen, keine Ahnung, dich mit Astrophysik beschäftigst. Oder, also dass es ja wenig Hierarchien zu geben scheint in dem, was man tut, solange man es gut tut oder mit Leidenschaft tut. Zumindest wird so dieser Eindruck immer nach außen vermittelt. Ob das dann wirklich so ist in der Gesellschaft, weiß ich nicht. Aber das ist ja schon ein großer Unterschied, auch zur europäischen Gesellschaft.
Ja, also die Bereitschaft, diese Offenheit oder wie soll man das sagen, diese Bereitschaft auch zur Kindlichkeit. Ja,
so eine Unvoreingenommenheit
auch, ja. Das ist offensichtlich sehr von Vorteil beim Zen. Bei der Zen-Meditation gibt es ja die Vorstellung, dass jeder Moment neu und leer ist. Ja, also dieser Moment, den wir hier haben, wenn er vergangen ist, dann labeln wir den. Ach, da saßen wir da und geben dem bestimmte Farbe und einen Geschmack. Dann ist aber schon der nächste Moment da und der ist komplett leer. Also der ist noch nicht gelabelt. Ja, das ist eine Vorstellung.
Ja.
Ja, das ist, ja, nicht die Realität. Das ist eine Vorstellung, die dir helfen soll, dich zu konzentrieren. Und,
ja. Oh, das ist eine sehr schöne Vorstellung.
Genau. Und diese, ja, und dieses, und den Moment, oder sagen wir es mal so, wenn ich jemandem begegne zum ersten Mal, dann ist dieser Moment, je leerer und neuer er ist, desto besser. Amerikaner können das total gut. Die,
ja,
gehen irgendwo rein und sagen, hallo, ich bin Bob, aus Michigan. Ja, wer bist du? So. Ja. Und das ist eben, das gibt viel Freiheit, es gibt einfach dem anderen Freiheit oder gibt dem Moment Freiheit und man labelt natürlich dann auch, aber möglichst, aber weniger eben als andere. Und das ist offensichtlich der Vorteil, den Amerikaner haben. Deswegen ist Shunryu Suzuki sein Leben lang dort geblieben und dann offenbar meditierend gestorben. Das ist ein anderes Thema, halte ich nicht für erstrebenswert, aber das
meditieren
machen wir.
Zu sterben.
Ja, das machen wir. Dass man sein Leben selbst beendet, weil man dann auch durch die viele Praxis Herzschlag und Atem.
Ach so, ich verstehe, er ist nicht meditierend gestorben, sondern er ist durch Meditation zu Tode gekommen, selbst gewählt. Das
legt das nahe.
Das legt das nahe, ja. Ja, das soll tatsächlich funktionieren.
Ja. Ja. Finde ich nicht so wichtig eigentlich, aber.
Vielleicht findet man das im Laufe der Zeit dann erstrebenswert, keine Ahnung. Ja.
Naja, und was ich auch interessant fand, ist, dass das Wort, hat man sich ja schon gedacht, bei Zen-Buddhisten eben gar nicht so wichtig genommen wird, wie in allen anderen Religionen. Es gibt sowas wie die schweigende Unterweisung. Also du kannst mit einer Frage zu deinem Lehrer kommen und dieser wird nur antworten, indem er sich da hinsetzt und schweigt. Und das kann Monate sein und du kriegst dann immer das eben zurückgespiegelt und das ist deine Antwort. Und das ist gleichwertig, da redet er viel drüber. Das ist gleichwertig der wörtlichen Unterweisung, soll Buddha auch gemacht haben. Aber
also ich merke immer wieder diesen Impuls, es gibt so Sätze, wenn du die sagst, irgendwie, da denke ich sofort, oh Gott, ich würde durchdrehen, Verzweiflungsanfälle bekommen, irgendwie schreiend rausrennen.
Ja, das also, ist ja, deswegen sind diese Geschichten da drin, weil der Stock wirkt bei uns nicht. Wir brauchen solche Geschichten, damit wir schreiend rausrennen.
Ja. Also ich glaube, der Stock, den würde man hinnehmen irgendwie. Aber diese Geschichten, die sind wirklich, dass man merkt, was für ein unglaublicher Widerstand das in einem erzeugt. Ja. Also ich merke einfach, dass da werde ich so ein rotziges, trotziges Kind, was sagt, jetzt erst recht nicht. Also genau. Das ist so der erste Impuls tatsächlich. Und das macht das natürlich interessant, dass ich sagen würde, mal gucken, was das mit einem macht. Das löst ja unglaublich viel aus.
Die Frage ist, ob es überhaupt funktioniert. Und dieser Frage hat sich ja auch der Autor unseres vierten Buches zugewandt. Ulrich Ott hat ein Buch geschrieben, das wir beide nicht gelesen haben, Meditation für Skeptiker.
Ja.
Finde ich total toll. Und da versucht Ulrich Ott, die Sache neurologisch aufzuziehen. Also er versucht, und das ist natürlich auch für uns Europäer oder für Skeptiker gemacht, da nachzuweisen, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich gehe davon aus.
Das mal so auf eine wissenschaftliche ja, Basis zu stellen.
Dass man das kann. Wahrscheinlich kann man da Gedankenströme messen. Ja, und, ja.
Aber das heißt, er beweist, dass Meditation funktioniert, um einem zu motivieren, das zu tun, weil man weiß ja, dass es dann, da hat man ja das schwarz auf weiß.
Eindeutig ja, genau.
Eindeutig ja.
Du brauchst es dann schwarz auf weiß, du brauchst diese wissenschaftliche, so, das ist vielleicht wie ein Beipackzettel, da steht dann wissen, wie die Wirkungsformel ist, das wirkt.
Genau, Nebenwirkungen
und so 10% das, 100, nee, 101 zu 100 das, einer von 10.000 das. Und dann weißt du es und dann kannst du es nehmen.
Aber da würde jetzt wahrscheinlich doch jeder japanische Meditationslehrer würde mit dem Kopf schütteln und würde jetzt sagen, ihr beknackten Europäer, ihr seid ja sowas von blöd.
Na, das würde er nicht sagen, sondern er würde sagen, er freut sich, dass dass Meditation, wenn ihr das braucht, wir brauchen es nicht, dass es dadurch euch leichter gemacht wird zu meditieren. Es geht auch ohne.
Es geht auch ohne.
Das wäre vielleicht schon zu eitel, das zu sagen, aber
ja. Ja, wir sind Skeptiker.
Wollte ich gerade sagen, genau der gleiche Satz war mir. Wir sind Skeptiker. Das glaube ich, zeichnet unsere Kultur aus.
Ja. Weißt du, worüber ich übrigens noch ganz lange nachgedacht habe? Über den Zynismus irgendwie. Der ist mir ja gar nicht aus dem Kopf gegangen.
Welcher Zynismus?
Wir haben uns ja neulich, ich glaube letztes Mal, über Zynismus unterhalten. Also,
ja.
Das ist mir so wenig aus dem Kopf gegangen, dass ich sogar nochmal nachgeguckt habe, was denn die Kynike, wer das denn eigentlich war und was sie denn eigentlich...
War das nicht eine philosophische Schule, so wie die Stoiker und so?
Genau, die sind in Stoikern aufgegangen teilweise. Und das waren auch Asketen. Deswegen komme ich jetzt auch nochmal drauf. Also eigentlich ging es da auch um Askese. Ich habe mich jetzt auch gerade, also ich dachte irgendwie so von Skeptiker zum Zyniker ist es ja auch nicht.
Nicht weit.
Ist nicht weit, ja. Wobei der Skeptiker, glaube ich, im Gegensatz zum Zyniker noch bereit ist, sich des Besseren belehren zu lassen, während der Zyniker, glaube ich, da völlig beyond ist, der weiß, dass er recht hat.
Ja, das mag sein. Ich weiß nicht, ob der Zyniker vielleicht, ich würde es nicht so negativ sehen, also der Zyniker versucht eben in einer aussichtslosen Lage zumindest noch einen Witz zu machen. Das ist ja auch, das gelingt ja dann oft.
Also. Ja, und aber das, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich dachte, was ist die Legitimation für eine wirklich zynische Haltung? Und das ist tatsächlich Aussichtslosigkeit. Also das finde ich ist die einzige Legitimation. Aussichtslosigkeit, genau. Ja. Weil es gibt ja ganz viele, sage ich mal so, Wahlzyniker, die in einer vermeintlich aussichtslosen Lage sind, was sie natürlich gar nicht sind. Mhm. Und das dann zu so einer Haltung erklären und damit anderen Leuten irgendwie das Leben zur Hölle machen.
Ja.
Aber ich finde, Zynismus ist eigentlich nur in einer aussichtslosen, wirklich aussichtslosen Situation legitim und rettet einem da wahrscheinlich auch das Leben und die geistige Gesundheit.
Ich hatte gestern Nachmittag ein bisschen Zeit und habe mich eine Stunde allein ins Café gesetzt. Und habe so einem Gespräch gelauscht von zwei Männern neben mir. Da ist mir auch, habe ich sowas Ähnliches gedacht. Die haben über alles, was NSA macht, gesprochen, mit ihnen macht.
Ja,
und da habe ich auch gedacht, okay, das ist nochmal eine neue Stufe der Aussichtslosigkeit erreicht, des Ausgeliefertseins. Das ist ja auch ein Fressen für die Stammtische, diese ganze NSA-Geschichte. Das sowieso alles. Das hat man sowieso vorher schon gedacht, dass alles kontrolliert ist und das ist jetzt alles nochmal bewiesen und nochmal schlimmer und diese ganze,
ja, gut, das
dieses Ausgeliefertsein von diesem, also die Verschwörungstheorie hat sich als wahr erwiesen dieses Ausgeliefertsein diesem System, wo dann Angela Merkel da oben irgendwo auch ihren Raum hat und die Griechenlandrettung und es hängt alles miteinander zusammen. Das Einzige, was nicht mit drin hängt, bin ich, weil ich hier unten aussichtslos abgehängt bin. Und ich habe mir wirklich über die beiden Männer Gedanken gemacht, ob die wirklich, also das hätten jetzt so Obdachlose sein können, es hätten aber auch Millionäre sein können, die irgendwie so einen Bohème-Stil pflegen. Waren ziemlich recht, also naja, ganz gebildet, würde ich mal sagen.
Ja.
Und ich bin zu keinem Urteil gekommen. Ich hab mich nur auf mich selbst zurückgeworfen gefühlt und weil ich mich selber so gestern so ganz gänzlich undepressiv gefühlt habe und gar nicht in zynischer Laune war, gesagt habe, offensichtlich muss ich jemandem, der so zynisch ist, unterstellen, dass er im Leben versagt hat oder Millionär ist und nichts mehr leisten muss.
Ja, aber das, ich glaube, dieser Impuls, demjenigen zu unterstellen, dass er im Leben versagt hat, das auch nicht. Jemand, der sich in diesem Versagen eingerichtet hat, würde ich mal sagen. Mhm. Weil ich glaube, man kann im Leben gar nicht versagen. Das geht gar nicht. Man kann sich aber im vermeintlichen Versagen einrichten.
Ja.
Und der Zen-Buddhismus ist ja dann ein ganz guter Weg raus, nämlich zu sagen, ja trotzdem oder dennoch oder es gibt kein Versagen. Es ist, wie es ist. Irgendwie. Da gibt es ja dann auch kein Versagen.
Wenn du versagen willst, dann versage, wird dir der Zen-Buddhist sagen und dann kannst du wiederkommen.
Genau.
Dann versag
das erst meine ich halt mit einer wirklich aussichtslosen Situation. Also was weiß ich, wenn du im Gulag bist. Irgendwie. Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie russische Schriftsteller, die irgendwie in der Verbannung sind, dass man da mal das Gefühl haben kann, wirklich, man ist, ne, es gibt wirklich aussichtslose Situationen, glaube ich.
Ja, Humor in Lagern ist, glaube ich, ein eigenes Thema für sich.
Genau, und ich finde, da ist Zynismus natürlich völlig legitim, erstmal so als Selbstschutzmaßnahme. Mhm. Aber in einem Café in Berlin-Mitte zu sitzen irgendwie und zynisch zu sein, das meinte ich halt, das finde ich extrem problematisch als Einstellung.
Ja.
Wo ich denke, was soll das? Was soll das?
Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Was ist mit euch los eigentlich?
Was ist mit euch los? Mhm. Ja. Was habt ihr denn für ein Problem?
Mhm. Also. Ja. Aber der Skeptizismus
ist natürlich was ganz anderes.
Weiß ich nicht. Nee, das kommt da daher. Man ist ja skeptisch. Man war ja skeptisch und dann wurde man noch bestätigt. Es gibt ja so ein anderes Beispiel jetzt, die Frage, ob in Syrien Giftgas eingesetzt wurde und wie man darauf reagieren soll.
Ja.
Das ist ja auch, das hat ja damit zu tun, dass man nach diesem Irakkrieg alle sagen, naja, ich bin da skeptisch. Ob bei diesen Beweisen.
Ja,
da kann es eigentlich auch kommen, was man will, man wird skeptisch bleiben.
Ja,
man glaubt der ganzen Sache nicht mehr. Man glaubt nicht, was man gesehen hat und man glaubt nicht irgendwas angeblichen Beweise.
Ja.
Man glaubt nicht, was die einem da beschwichtigend sagen. Man glaubt nicht an irgendwelche Verträge. Man glaubt gar nichts mehr.
Ja.
Man glaubt, die werden das machen, die werden machen, was sie wollen und uns irgendwas erzählen.
Ja.
Also da ist der Skeptizismus auf die Palme getrieben worden und zu Recht, würde ich mal denken.
Ja? Ja, da ist halt im Prinzip ja auch nur gar nicht mehr die Frage, war das jetzt so und warum ist das so, sondern nur, was tun.
Ja, aber man ist so skeptisch geworden, dass man gesagt hat, was weiß ich, was überhaupt in Syrien los ist. Vielleicht ist da gar kein Krieg oder vielleicht ist das gar nicht so eine große Sache. Wer weiß. Ja. Vielleicht leben da Millionen von Menschen relativ friedlich.
Ja, ja, aber weißt du, auch da würde ich halt sagen, dann ist das eher die Frage nach der Handlungsanweisung. Also da kann man natürlich zynisch werden und sagen, ja, wenn er so ist, dann brauche ich jetzt gar nichts mehr zu tun, dann kann ich mich jetzt suhlen in irgendwas.
Was tun? Genau, das
sondern
ist die
Frage ist, was tun? Okay, also die Frage ist, kann man sich informieren? Also es ist ja eher eine Aufforderung zum Handeln, als eine Aufforderung, sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, pff. Und das finde ich ja das große Problem am Zynismus. Das ist so ein Freibrief dafür, das zu tun, was man vorher auch getan hätte, nämlich gar nichts. Und schwierig. Und das ist ja bei diesem Skeptizismus dagegen, beinhaltet ja immer noch die Möglichkeit des Handelns, sogar eine Aufforderung zum Handeln, zu sagen, na gut, da muss ich halt schauen, wie's, ob ich irgendwas anders machen kann.
Ja, aber was würden wir denn tun jetzt angesichts so einer Sache? Oder stell dir mal vor, in einem unserer Nachbarländer, in Dänemark oder in Polen, gibt es ein furchtbares...
Ja gut, da könnte man ja noch hinfahren.
Ne, ja, das würde man ja dann nicht tun. Wir würden ja jetzt nicht nach Polen fahren, wenn da ein Bürgerkrieg herrscht.
Wenn ein Giftgasanschlag.
Ja, genau.
Ja, was würde man tun?
Dann wären wir wieder beim Zen.
Ist das so?
Aber das ist im Zen-Buddhismus, und das ist auch, kommt in diesem Buch hier von Van de Wetering auch gut raus. Man muss tun, was man tun muss. Ne? Das ist so. Es ist also keine tatsächlich.
Na, es gibt kein objektivierbares Regelwerk.
Ja, es gibt aber auch keine Entschuldigung, gar nichts zu tun. Also da, wenn was man tun muss, muss man tun. Und ich war, also da war dieser eine Militärdienst als Beispiel gebracht, dass die Mönche natürlich im Krieg zum Militärdienst gehen mussten, obwohl sie als Buddhisten nicht töten sollten, aber die dann gesagt haben, ja, was muss man tun? Wenn ich es nicht getan hätte, hätten die mich umgelegt.
Ja,
also was man tun muss, muss man tun.
Ja.
Und dann hat er es dann eben so gelöst, dass er in seiner Zeit in der Mandschurei als Besatzungssoldat möglichst viele Wachen geschoben hat, um viel meditieren zu können.
Ja, was natürlich auch keine Lösung ist, weil wenn er die Leute nicht umbringt, bringen natürlich die anderen trotzdem. Also es gibt da auch kein richtiges Leben im Falschen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Kategorie,
aber
die
im Zen, da kann man auch wieder nichts machen.
Ne? Nicht greift. Mhm. Ja. Also ich glaube, was ich halt auch, dass das Erschreckende bei dem Zen, wie er sich mir vermittelt, ist diese extreme Zurückgeworfenheit auf sich selbst. Ja. Also,
aber man selbst existiert ja nicht, das ist ja das Schlimme dabei. Das Ich gibt's ja nicht im Zen. Das ist eine Illusion.
Mhm.
Tja. Jetzt solltest du das nochmal
überlegen. Du machst es mir nicht einfach.
Nein.
Heute. Du bist ein strenger Lehrer, ist nicht schon.
Das ist aber wirklich wahrscheinlich auch eine der Missverständnisse. Der Westler denkt, endlich kann ich mich mal nur mit mir selbst beschäftigen. Und der Ostler sagt, nein, das ist es auch nicht.
Aber man weiß eigentlich nicht, was es denn jetzt genau ist, oder? Also am Anfang weiß man wahrscheinlich wirklich nicht, was es ist.
Doch, es gibt eine Antwort.
Es gibt eine Antwort. Die Befreiung vom Selbst auch nicht.
Doch. Die Befreiung vom Selbst ist ein Teil davon.
Hm.
Ja. Aber das kann man eben nicht besprechen. Das ist, glaube ich, ganz
man muss es erfahren.
Man muss es erfahren,
ja. Also handeln, nicht reden.